Um sich tatsächlich laufend verändern zu können, braucht es auch ein Unternehmensumfeld, in dem man nicht ständig interne Reibungsverluste hat, weil man Dinge von oben reinpresst, die unten nicht verstanden werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder bei Ready for Takeoff, Erfolgsfaktor Außenwirtschaft, dem Podcast zur gleichnamigen Veranstaltungsreihe zum Thema Internationalisierung von kleinen und mittelständigen Unternehmen. Ich bin Christina Bodrozic-Birnic und habe auch heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast für unser Programm. Diese Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Brandenburgischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg und dem Förderschwerpunkt Mittelstand Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Eben hörten Sie einen Kommentar von Martin Thalmayer. Er ist Manager für digitalen Wandel am Hasso-Plattner-Institut und Design Thinking Coach. Zudem ist er Projektmanager und Coach im Mittelstand Digitalzentrum Berlin. Willkommen, Herr Thalmayer.
Hallo.
Schön, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren. Herr Thalmayer, erste Frage. Sie arbeiten an der Schnittstelle Mensch und Technologie und versuchen dabei besonders, traditionelle Unternehmen zu neuen Ufern zu schiffen. Erzählen Sie uns doch bitte etwas mehr über Ihre Arbeit.
Ach, traditionell sind wir doch irgendwie alle. Der Mensch ist halt nicht für Veränderung gemacht und damit sind wir im Denken immer traditionell. Aber genau das ist tatsächlich das Ziel meiner Arbeit. Ich bin, wie Sie schon sagten, im Mittelstand Digitalzentrum Berlin, eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördertes Projekt und bin da zuständig für den Aufgabenbereich Qualifizierung. Also mal ganz konkret für mittelständische Unternehmen Workshops und Trainings zu konzipieren und durchzuführen, die dann hoffentlich dabei helfen, dass Unternehmen selbstsicher und überzeugt ihren eigenen Weg durch die digitale Transformation finden.
Okay, ergänzende Frage hierzu. Worin tun sich denn Unternehmen besonders schwer?
Na, ich sagte ja schon zu Anfang, der Mensch ist nicht für Veränderung gemacht und wir haben unglaublich viel Veränderung. Jetzt im Augenblick extrem, aber auch schon seit Jahren. Das Beibehalten des gegenwärtigen Zustands, das war schon immer Überlebensstrategie Nummer eins, schon seit der Steinzeit. Und im Zweifel wegschauen und einfach wie bisher weitermachen. Und das steckt immer noch in uns drin. In höchster Not, dann gibt es immer noch den Ansatz, das schnell Wirkende oder schnell Rettende anzunehmen, aber meistens ohne weit in die Zukunft zu blicken. Aber Zukunft in die Blicken können wir ja als Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, ja eigentlich auch nicht. Und damit ist auch heute die Strategie für Unternehmen, die Strategie Nummer eins, das Problem ignorieren. Es ist jedem schon klar und bewusst, dass die Digitalisierung ein Thema ist, dass die Transformation auch der Kundenerwartungen erfordert, dass das Unternehmen sich verändert. Aber dann ruft Gott sei Dank irgendjemand an und man hat noch was anderes zu tun. Um den Gedanken weiterzuführen, andere Variante ist es, dass man Dinge vielleicht auch vereinfacht. Dann packt man es schon mal an, aber man vereinfacht es dann runter auf die Teile, die man versteht. Und ehrlich gesagt, die Teile, die man versteht, sind eigentlich nicht die Teile, die einen Schwierigkeiten bringen. Und das ist die Herausforderung für die Unternehmen.
Definitiv. Also entweder wird ignoriert oder vereinfacht. Beides führt nicht unbedingt zur idealen zeitgenössischen Lösung. Vor allem, wenn es in dieser Welt um das Mitmachen, um Agilität, um schnelle Co-Entwicklung von Lösungen auch geht. Sie arbeiten mit diversen Methoden. Es gibt wunderbar viele und ich weiß, wir könnten wahrscheinlich mindestens 10 hier aufzählen. Aber welche Methoden sind denn Ihre liebsten, um Unternehmen in Richtung Innovation und neue Technologien zu motivieren?
Es gibt wahnsinnig viele Methoden, da haben Sie vollkommen recht. Und natürlich bin ich, wenn ich beim Hasso-Plattner-Institut bin, hat es ja einen Grund, dass ich da bin. Ich bin überzeugter Anhänger der Methode Design Thinking. Aber im Endeffekt ist es wichtig, das zu verstehen, was eigentlich hinter allen modernen agilen Methoden steckt. Denn die konzentrieren sich eigentlich alle auf den Nutzer, auf den Kunden. Die setzen den in den Fokus und damit die Fragestellung, was wird vom Kunden wirklich gebraucht? Und das völlig losgelöst von dem, was kann ich oder gar, was will ich, was muss ich an die Frau, an den Mann bringen. Und damit ist jede Methode, die das, dieses nutzerzentrierte Denken im Hintergrund hat, eine perfekte Methode. Und so gesehen habe ich keine Lieblingsmethode. Klar, es gibt welche, die ich mehr anwende, aber im Endeffekt ist es bei dem, was ich in meinen Workshops mache, eine Mischung aus unterschiedlichen Methoden. Und auch wir sind agil in den Workshops. Also das ist nicht so, dass wir einen Workshop aufsetzen und dann durchziehen, sondern je nach Teilnehmerschaft, je nachdem, was dort gewünscht wird, wie man dort auch bereit ist, Dinge anzunehmen, wechseln wir auch unauffällig im Hintergrund mit unserem Wissen auf andere Methodenansätze. Schlussendlich soll es darum gehen, zu verstehen, wir können für den Kunden nicht entscheiden, was richtig ist, sondern wir müssen erstmal verstehen, was er will. Und dann können wir gucken, ob wir es können, was er will. Und wenn wir es können, es möglichst geschickt und gut so zu entwickeln, dass er es wirklich auch erkennt und dann haben will.
Okay, das erinnert mich jetzt ganz stark an eine Präsentation von Ihnen, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Und da gab es das Beispiel einer Universität in den USA, wenn ich richtig liege. Wissen Sie, was ich meine? Könnten Sie dazu kurz was erzählen?
Ja, also ich zeige in meinen Präsentationen gerne, also wer da mal zu einer von meinen kommt, wird das Bild ziemlich sicher sehen, dass Gartenarchitekten oder Menschen, die einen Park entwickeln, da gibt es irgendwie in der Mitte so einen Kreis und dann soll man darum herumlaufen, aber quer durch diesen gepflasterten oder angepflanzten Kreis führt dann der Trampelpfad, weil wir von A nach B wollen und nicht in Kreisen rumlaufen wollen. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem, was wir wollen. Wir wollen von A nach B und wir wollen nicht im Kreis laufen. Und dem, was man glaubt, was man uns Gutes tun kann, indem man in einem Park eben Umwege baut. Ist ja so schön anzusehen. Ja, ist schön anzusehen, aber wenn wir da durch wollen, wollen wir selten schlendern, sondern wir haben leider ein Ziel. Und die Idee von, das ist die University of Oregon, die das in den 60ern, 70ern haben die einen neuen Campus aufgemacht. Natürlich mit Gebäuden und allem und dann und gut durchdacht, haben aber keine Wege angelegt, sondern schlicht und ergreifend zwischen den Gebäuden Rasen gesät, auch ein bisschen Bäume gepflanzt und dann mal geguckt, wo die Studenten entlanglaufen. Denn die wissen am besten, wo sie hinwollen und je nachdem, wo sich dann Trampelpfad entwickelt haben, wurden die gepflastert und damit war auch danach der Rasen geschützt. Weil warum soll man denn plötzlich rechts von dem Trampelpfad laufen, den man sich genau ausgesucht hat, weil man von A nach B möchte?
Sehr clever und ich finde ein sehr gutes Bild auch für das, was Sie eben gesagt haben, nämlich im Design Thinking und in allen Innovationsmethoden steht der Kunde im Fokus. Man orientiert sich an dem, was wirklich gebraucht wird und nicht unbedingt an dem, was man kann. Welche Herausforderungen, Herr Thalmayr, begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern auch bei Internationalisierungsaktivitäten und was raten Sie da?
Also bei Internationalisierungsaktivitäten komme ich erstmal auf die, die für sich das nicht so unbedingt sehen, sondern die vielleicht hoffen oder glauben, dass sie irgendwo versteckt in ihrem regionalen Markt gar nicht so im Vergleich sind mit den internationalen Anbietern. Aber das ist leider nicht so. Wir sind schon voll und ganz im Alltag bei der Internationalisierung. Denn stellen Sie sich das mal vor, online ist jeder Anbieter, wo immer er auf der Welt auch sitzt, nur einen Klick entfernt. Und das ist völlig egal, ob er im gleichen Haus einen Stockwerk tiefer sitzt und dort seine Webseite anbietet oder tausende von Kilometern entfernt. Spielt keine Rolle. Und der Nutzer wird ihn finden, diesen jenen Anbieter international, wenn er ein Bedürfnis besser befriedigt. Und das ist genau der Punkt, diese vielen Anbieter, die international unterwegs sind, sind deshalb erfolgreich auch außerhalb ihrer eigenen kleinen regionalen Grenzen, weil sie sich eben mit dem Nutzer beschäftigen und wir dann eben sitzend irgendwo dann feststellen, oh, nicht nur besserer Preis, sondern auch tatsächlich von der Funktion her mehr das, was ich tatsächlich haben möchte und schon ist der heimische Markt bedroht. Und das muss einem klar sein. Ich komme immer wieder auf dieses Mantra, man muss sich damit beschäftigen, was benötigt wird. Und sich leider davon lösen, aber ich habe doch das nun mal im Lager und das kann ich doch nun mal besonders gut. Ja, aber wenn es vielleicht in der Form nicht mehr gebraucht wird oder jemand anderes ähnlich macht, nur besser verkauft, weil er das Bedürfnis besser verstanden hat, damit dem Marketing auch zielgenauer ist, dann hat man auf dem heimischen Markt ein ziemliches Problem. Und umgekehrt, genauso natürlich auf dem internationalen Markt, wenn man dort nicht weiß, was das Publikum, was der Kunde, der Nutzer dort wirklich will. Und das kann ja wirklich anders sein, weil die Kultur anders ist oder die Umgebung anders ist. Dann wird man mit den schönsten Produkten, die man glaubt, für sich entwickelt zu haben, eben bei anderen nicht erfolgreich sein.
Es gibt ja zig Formate, wir haben eben drüber gesprochen, ne, die bei so einer Umstellung oder auch so einer Entdeckung zu neuen Produkten, neuen Märkten helfen können. Sie haben ja auch schon Design Thinking erwähnt und dass da auch vieles mit reinspielt. Ich kann das nicht immer alles auseinanderhalten, aber nehmen wir mal ganz einfach an. Ich habe einen Betrieb mit etwa 50 Mitarbeitenden im Bereich Automotive-Teile. Und wir wollen jetzt irgendetwas Neues entwickeln, das nicht nur den einheimischen Markt bedienen soll, sondern auch in Ostasien eventuell mitgebraucht wird. Etwas, was wir hier besonders gut entwickeln können. Und was mache ich denn da mit der Methode Scrum zum Beispiel oder eine andere Methode aus dem Agilitätscoaching-Toolkit? Was könnte ich da machen?
Also erstmal vorweg, Sie haben das sehr schön für mich versucht einzukreisen, auf welche spezielle Variante ich mich da konzentrieren soll, Automotive, Größe etc. Aber tatsächlich spielt bei diesen Methoden, mit denen, die wir vermitteln, von denen wir überzeugt sind, dass es eben in der heutigen Zeit genau richtig ist, sich damit zu beschäftigen, keine Rolle, was sie tun und wie groß oder wie klein sie sind. Das ist auch im kleinsten Unternehmen. Sie brauchen mindestens 2-3 Leute, die da mitspielen, aber sie müssen kein Unternehmen aus 3 Personen sein, um das zu machen. Wenn sie ein Unternehmen mit 1000 Leuten sind, müssen sie sowieso kleinere Gruppen haben, die sich dann damit beschäftigen. Also so gesehen ist das tatsächlich branchen- und größenunabhängig. Jetzt haben Sie das Stichwort Scrum gebracht, was ich sehr schön finde, weil es ein Top-Stichwort ist, um auch mal auf das einzugehen, was wir tatsächlich täglich erleben und was eben völlig nachvollziehbar eben auch das Denken ist. Scrum ist ein Begriff, der sehr bekannt ist. Wir merken das an der hohen Nachfrage an den kostenfreien Methoden-Workshops, die wir auch zum Beispiel zu Scrum anbieten. Davon hat man gehört, das muss ja Wunder wirken und vollbringen. Das machen wir morgen so, ich will das jetzt haben. Aber so klappt das eben nicht. Scrum zum Beispiel, ja, sehr bekannt und deswegen hoch interessiert, das haben zu wollen. Und dann gibt es auch so ein Kanban-Board, wo man sieht, woran die Leute gerade arbeiten und wie weit man da gekommen ist und wo es vielleicht hapert. Total schön für Kontrolle, aber Scrum ist genau das Gegenteil. Scrum ist Vertrauen und keine Kontrolle. Und überlässt dem Team komplett alleine die Arbeit. Ist aber für das Beispiel, was Sie gebracht haben, sowieso nicht die Methode zum richtigen Zeitpunkt. Denn Scrum geht darum, wenn man genau weiß, was man haben möchte, was man tun will, es eben sehr, sehr schnell mit Experten weiterzuentwickeln und vor allem in einem Umfeld, wo sich ununterbrochen die Anforderungen ändern. Also eigentlich die Hölle für jedes Unternehmen. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Bestellung, ich will was haben, aber morgen sagt dann der Auftraggeber, oh, jetzt ist doch anders. Oder die es entwickeln, sagen, oh, wir haben aber festgestellt, dies und jenes hat sich verändert oder der und der bietet gerade das an. Aber das ist ja die Situation, die wir haben. Dafür ist Scrum gut. Aber Scrum ist nicht gut für das Beispiel, was Sie gebracht haben zum Thema Innovation. Dafür ist die Methode nicht geeignet. Sie müssen erst die Innovation haben und dann können Sie Scrum einsetzen. Also wenn Sie mich fragen, was ich für Innovationsentwicklung empfehlen würde, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich da sowieso ein Fan davon bin und in dem Haus bin, die es erfunden haben, es ist tatsächlich Design Thinking, weil da das nutzerzentrierte Entwickeln von neuen Dingen auf Basis von Bedürfnissen wirklich perfekt ausgedacht ist. Und man kann mit dieser Methode so schnell und so kosteneffizient und so schnell auch Ergebnisse bringen, vorankommen, dass das auch wirklich etwas ist, was ich jedem empfehlen würde. Ich empfehle aber auch in diesem Zusammenhang, genauso wie bei allen anderen Methoden, dringend versuchen Sie nicht, diese Methode selbst zu lernen und dann im Haus irgendwie selbst anzuwenden, sondern holen Sie sich Leute, die sich damit auskennen, die Sie durch diesen Prozess begleiten. Die werden sich nicht in den Innovationsprozess einmischen, wenn sie gut sind, sondern die passen nur auf, dass das Team immer nutzerzentriert denkt und auf dieser Spur bleibt und dass dieses Team in diesem Innovationsprozess auch immer schön in Schwung bleibt, dass da nicht irgendwie so, jetzt haben wir einen Punkt XY, was machen wir denn jetzt? Das wird Ihnen nie passieren, weil der Coach schon weiß, was er als nächstes mit Ihnen macht. Und dafür brauchen Sie erfahrene Leute. Und die sind dann auch nur ein paar Tage im Haus, um eben diesen Prozess anzuschubsen und dann machen Sie alleine wieder weiter. Also das ist auch nicht mal teuer, es ist aber einfach effektiv und es bringt Ihnen nichts, wenn Sie versuchen, die Methode zu lernen, weil Sie müssen die erst sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv in verschiedenen Umgebungen angewendet haben, bevor Sie in der Lage sind, dann auch wirklich auf Veränderungen zu reagieren. Holen sich Leute ins Haus, es lohnt sich.
Mhm. Wichtiger Punkt, denn es geht ja letztlich darum, aus eigener Kraft etwas zu entwickeln und ein wenig Orientierung auf dem Weg zu haben, wie man zum Ziel kommt.
So ist es.
Mhm. Herr Thalmayr, wunderbar. Zu guter Letzt habe ich noch eine ganz kleine Übung sozusagen. Und zwar habe ich zwei Sätze, die ich gerne von Ihnen vervollständigt hätte. Ich werde mal einen Satz sagen und Sie machen dann ganz spontan weiter. Sagen Sie einfach, was Ihnen einfällt, was gut für Sie passt. Satz 1. Wahre Agilität im Business ist?
Oh, das wird jetzt bitter. Ja, Veränderung erfreut und neugierig anzunehmen und sich nie auf dem Geschafften auszuruhen. Wirkt anstrengend, ist es auch, aber ist leider tägliche Realität, wenn wir uns nicht darauf einlassen, dass die Welt sich ständig ändert und dass wir leider auch uns ständig ändern müssen, wird man ziemlich schnell an einer Wand landen.
Wunderbar. Der zweite Satz besteht aus zwei Teilen. Unsere Wirtschaft braucht definitiv mehr
Fällt mir vieles ein. Ich greife mal eins raus. Die Wirtschaft braucht noch mehr, sag's mal so vorsichtig, Selbstvertrauen in die eigenen Mitarbeiter. Denn um sich tatsächlich laufend verändern zu können, braucht es auch ein Unternehmensumfeld, in dem man nicht ständig interne Reibungsverluste hat, weil man Dinge von oben reinpresst, die unten nicht verstanden werden. Oder unten Dinge in Bewegung setzen möchte, die oben nicht verstanden werden. Also man muss sich gegenseitig vertrauen. Es gibt ja einen Grund, warum man Leute eingestellt hat, weil man glaubt, dass die das können. Und dann muss man sie auch tatsächlich laufen lassen. Die müssen aber auch wissen, in welche Richtung es gehen soll, um in die richtige Richtung laufen zu können, ohne ständig kontrolliert zu werden oder ohne ständig zu fragen, ist es so richtig oder lieber so. Und dann erst ist man in der Lage, auch schnell auf Veränderungen zu reagieren.
Herr Thalmayr, da stimme ich komplett mit Ihnen überein und ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir hier in dieser Folge drüber zu sprechen. Dankeschön.
Gerne.
So, liebe Hörende, unsere Folge ist hiermit auch wieder am Ende. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, wir posten auch ein paar Links in der Beschreibung zum weiteren Vertiefen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.